Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Wir gehen mal wieder ins Jahr 1989 zurück, das Ende des Eisernen Vorhangs, den Herbst der Montagsdemonstrationen. 1989 war auch das Jahr, in dem Deutschland erstmals Fußball-Europameister bei den Frauen wurde mit einem 4:1 gegen Norwegen. Steffi Graf und Boris Becker gewannen innerhalb von wenigen Stunden Wimbledon. Wir gehen dann in eine andere Sportart, hat nichts mit Tennis und nichts mit Fußball zu tun. Was das ist, erkläre ich euch gleich. Und wir hören uns gleich wieder.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Bei mir ist jetzt der Detlef zu Gast. Hallo Detlef.
Hallo Andreas.
Detlef, ich habe eben schon gesagt, dass das Spiel deines Lebens nichts mit Fußball bzw. heute Tennis zu tun hat. Wir gehen in den Motorsport, in die Formel 1. Du bist sehr stark an Formel 1 interessiert, machst hier auch die Sendung mit dem Sven zusammen, den in Formel 1 Talk. Wie kam es denn zu diesem Interesse, zu dieser Liebe zu Formel 1?
Also meine Eltern sagten mir, mein erstes Wort sei nicht Papa oder Mama gewesen, sondern Auto. Das dürfte eine Begründung gewesen sein. Also ich war an alles, was Räder hatte, interessiert. Am Anfang war es halt Fahrrad und ein Catcar und wir hatten halt einen großen Garten, da konnte man halt mit dem Ding rumfahren. Ja. Später durfte das Ganze auch gerne einen Motor haben. Und so bin ich dann halt da reingerutscht. Und ja, das war eigentlich von frühester Kindheit an, dass mich also Autos interessiert haben. Zwei Dörfer weiter gab es früher ein Bergrennen. Da sind zwar keine Formelautos gefahren, sondern meistens Tourenwagen. Yeah. Und da bin ich dann auch mit 7 oder 8 Jahren zum ersten Mal mit meinem Vater hingefahren, weil es halt um die Ecke war. Und da bin ich dann so richtig, ja, wie sagt man so schön, angefixt worden, halt von dem Geruch und von dem Tempo und überhaupt.
Ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen. War es von Anfang an Formel 1 oder wirklich auch dann andere Motorsportarten, also zum Beispiel Tourenwagen oder so?
Am Anfang war es halt nicht Formel 1. Das liegt aber daran, wir sprechen jetzt die Zeit Anfang der 1970er Jahre.
Ja. Yeah.
Da fand die Formel 1 im Fernsehen so gut wie gar nicht statt.
Ja. Yeah.
Das heißt, wenn man was wissen wollte, musste man sich halt Zeitungen besorgen. Mhm. Um da was zu lesen. Ja, und mit der Formel 1, das kam dann quasi stufenweise.
Ja, was war denn dann das erste Rennen, was du wirklich gesehen hast im Fernsehen? Also ich kann mich erinnern, dass ich in den 80ern damals noch ARD und ZDF, dass sie zwischendurch mal was gebracht haben. Ich weiß nicht, ob sie wirklich jedes Rennen live übertragen haben, aber sie haben Mitte der 80er schon was gezeigt.
Ja, das ist richtig. Also das erste Rennen, an das ich mich glaube erinnern zu können, das war 1973 der große Preis von Deutschland auf dem Nürburgring.
Yeah.
Der ist damals live übertragen worden. Es gibt das Video dazu auch auf YouTube. Das haben die ganz interessant gemacht damals, weil der Nürburgring ist ja 22 Kilometer lang.
Yeah.
Das meiste wurde halt mit Hubschrauberkameras abgedeckt und an einigen Stellen gab es dann halt feste Kameras, aber ganz wenige. Und ich kann mich erinnern, dass damals zwei dunkelblaue Autos ganz vorne gefahren sind. Das waren die Tyrrells.
Ja.
Und dahinter kam ein weißes Auto. Das war ein McLaren. Und ja, da bin ich dann zum ersten Mal auf die Formel 1 so richtig aufmerksam geworden. Hat dann aber noch genau 2 Jahre gedauert, bis ich dann endgültig Formel 1-Fan wurde.
Wer war dein erster Lieblingsfahrer?
Der erste Lieblingsfahrer war ein Brasilianer namens Pache. Carlos Pache, nachdem ist auch der Kurs in Interlagos benannt. Wieso kann ich eigentlich gar nicht sagen. Also mir gefiel zum Beispiel sein Helm.
Ja.
Dazu muss man sagen, ich war damals, das war 75, da war ich 11.
Ja. Also, aber es gibt ja keinen Grund, dass man sich rechtfertigen muss für seinen Lieblingsfahrer, auch wenn es der Helm ist, an dem man. Ja. Also der erste Name, den ich zum Beispiel in meinem Leben bei Formel 1 gehört habe, das war Jacques Lafitte. Das war das erste Mal, dass ich einen Formel-1-Fahrer gehört habe. Damals zu Zeiten, da war schon Alain Prost, glaube ich, dabei. Aber das war so, durch meinen ältesten Bruder war das der erste Name, den ich für in der Formel 1 gehört habe. Und Carlos Pace zum Beispiel kenne ich, der ich mich nicht so für Formel 1 interessiere, nicht.
Also zu den beiden könnte ich jetzt eine Beziehung herstellen, und zwar das Rennen, weswegen ich dann quasi zum Formel 1-Fan wurde. Das war dann der große Preis 1975 auf dem Nürburgring. Da allerdings nicht durchs Fernsehen, sondern mir ist nach dem Rennen ein Magazin in die Hände gefallen durch Zufall namens Rally Racing. Dort wurde halt jede Formel 1-Lauf und auch Rennen aus anderen Kategorien halt ziemlich ausführlich bearbeitet. Und 1975 wurde zum Beispiel Jacques Lafitte Zweiter auf dem Nürburgring im Rennen, und Carlos Pace fuhr im Training die zweitschnellste Zeit. Also Niki Lauda ist der Einzige, der den Ring unter 7 Minuten umrundet hat. Das ist eine historische Leistung. Carlos Pace fuhr 7 Minuten glatt, war so etwas mehr als eine Sekunde langsamer als Lauda. Nur Pace fuhr halt keinen Ferrari, sondern einen Brabham. Und das zeigt halt mal, wie gut der gute Mann war. Leider ist der 2 Jahre später bei einem Flugzeugabsturz ins Leben gekommen.
Aha, ja. Als hätten wir es abgesprochen hier mit Carlos Pace und Jacques Lafitte, ne?
Ja.
Warst du eigentlich dann auch in den 90ern, also in den Hochjahren der Formel 1 in Deutschland, warst du da auch ein Michael Schumacher-Jünger?
Ich war das Gegenteil.
Ehrlich?
Ja.
Kein Schumacher-Fan?
Nein. Von mir aus konnte jeder Fahrer das Rennen gewinnen, jeder andere.
Ui.
Ich war also wirklich das absolute Gegenteil von einem Schumacher-Fan.
Eher der Damon Hill-Fan dann damals.
Nein. Also in den Hochzeiten von Schumacher hatte ich also kein Lieblingsfahrer mehr.
Ja.
Mein Lieblingsfahrer war Senna, und der ist halt 1994
verstorben. Ne?
Verstorben. Mhm. Und danach hatte ich nie wieder einen Lieblingsfahrer. Also es gibt welche, zu denen hatte ich ein bisschen mehr Sympathie als bei anderen. Aber Fan nie wieder.
Ja. Das Spiel eines Lebens, Detlef, ist das Rennen 1989 in Spa-Francorchamps. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Bis gleich.
Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Heute in der Sendung unterhalte ich mich mit dem Detlef über die Saison 1989 und das Spiel seines Lebens, beziehungsweise das Rennen seines Lebens, das Rennen der große Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. Detlef, wenn wir auf die Saison 89 zurückblicken, wir hatten extrem viele große Namen in der Saison. Es waren damals, ich glaube, Ende der 80er, vielleicht glorifiziere ich es auch, aber das waren schon alles klangvolle Namen. Titelverteidiger war Ayrton Senna, Alain Prost war mit dabei, Michele Alboreto, Ricardo Patrese, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Gerhard Berger. Das war schon eine beeindruckende Anzahl an guten Fahrern, oder?
Das waren alles gute Fahrer. Und was die meisten der genannten den heutigen Fahrern voraus haben, das waren fast durchgängig Typen.
Ja.
Also die waren auf ihre Art unverwechselbar. Und wenn man die Fahrer heute so sieht, die sind alle ziemlich abgeschliffen. Und die haben Rhetorikkurse besucht noch und noch, und früher haben die Herrschaften auch gerne mal das gesagt, was sie gerade gedacht haben.
Gerhard Berger war so ein Spezialist dafür, ne?
Ja, der macht's heute noch. Also ich habe gestern noch ein Interview mit ihm gelesen, also der spricht auch heute noch so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.
Ja.
Und das habe ich früher halt gemocht, nicht nur in der Formel 1, sondern überhaupt im Sport, dass es halt dann auch Leute gab, die was zu sagen hatten und nicht nur welche, die bla bla blub machten.
Ja. Was mir in Erinnerung noch geblieben ist von damals, das war, ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber die wirklich große Rivalität zwischen Ayrton Senna und Alain Prost, die dann auch noch im gleichen Auto saßen, das war schon ein sehr großes Spannungsverhältnis, oder erinnere ich das falsch?
Großes Spannungsverhältnis ist dann noch
untertrieben,
verniedlichend. Also dazu muss man ja wissen, Prost war ja zweifacher Weltmeister mit McLaren geworden, 85 und 86. Senna kam 1988 zu McLaren, und Prost musste jetzt halt lernen, da kommt einer und der ist mindestens genauso gut wie ich.
Ja.
Und das ist dann schon für jemanden, der ein riesen Ego hat, und das haben diese Champions alle, ziemlich schwer einzusehen. Und 88 haben die McLarens, ich glaube, 15 von 16 Rennen gewonnen. Das 16. hätten sie auch noch gewonnen, wenn es da nicht zu einer Kollision gekommen wäre mit einem Nachzügler.
Ja.
Und das hat sich dann, 89 hat sich das in der Saison dann fortgesetzt und ist dann in Suzuka zu einem unrühmlichen Ende gekommen.
Auf das unrühmliche Ende kommen wir später noch zu sprechen. Es ging los, dann der große Preis von Brasilien zum Beispiel, den hatte dann Nigel Mansell gewonnen, obwohl Ayrton Senna dann die schnellste oder die Pole Position hatte im Rennen. Trainingsbester war dann Ayrton Senna vor Patrese und Gerhard Berger, und direkt am Start waren Berger und Senna zusammengerasselt. Also das ging ja schon mal richtig gut los damals, die Saison, ne?
Ja.
Wir haben dann vor dem Rennen, also vor diesem großen Preis von Belgien, hatten wir schon ein paar wirklich spektakuläre Rennen. Zum Beispiel der große Preis von Frankreich, der damals auf dem Circuit Paul Ricard stattgefunden hat, wo Mauricio Gugelmin zum Beispiel einen spektakulären Unfall hatte. Erinnerst du noch so ein paar Rennen, oder erinnerst du dich an ein paar Situationen aus dieser Saison vor dem Grand Prix in Belgien?
Also vor dem das Gugelmin, den Unfall, den habe ich noch relativ gut vor Augen.
Ja.
Er fuhr halt durch eine Lücke, die nicht da war. Und daraufhin war er dann halt anderthalb, zwei Meter in der Luft mit seinem Auto.
Ja.
Ist aber nichts passiert. Also
ja.
Damals waren die Autos zwar lange nicht so sicher, wie sie heute sind, aber ist halt Gott sei Dank nicht viel passiert.
Gerhard Berger hatte ja auch einen wirklich spektakulären Unfall in Imola, ne?
Da kann mich zwar erinnern, dass er einen Unfall hatte, aber wie spektakulär das jetzt war.
Also ich muss das auch nachschlagen. In Runde 4 wurde das Rennen nach einem schweren Unfall von Gerhard Berger in der Tamburello-Kurve abgebrochen und er musste dann ein Rennen dann aussetzen. Aber das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, was du eben schon angesprochen hast. War die Formel 1 damals sicher? Weil wir haben ja Jahre später dann zum Beispiel den Tod von Ayrton Senna gehabt, von Manfred Winkelhock zum Beispiel. Gut, der ist nicht in der Formel 1 gestorben, aber wir haben ja im Motorsport doch dann einige Tote noch gehabt.
89 gab es, glaube ich, noch einen großen Unfall. Ich kann mich auch erinnern, vielleicht war das auch 1990. Und zwar ist Martin Donnelly in Jerez mit 230 in eine Mauer geknallt.
Ja.
Und es gibt eine Aussage eines anderen Fahrers, der sagt also, das passiert 1 Million Mal und 999.000 Mal ist der Fahrer tot und einmal überlebt er. Und das ist in dem Fall passiert. Das Auto ist komplett in die Einzelteile zerlegt worden. Der Fahrer ist mit seinem Sitz quer über die Strecke geflogen. Aber Donnelly hat es trotzdem überlebt. Also eigentlich ging das nicht. Mhm. Aber uneigentlich hat es dann doch geklappt.
Ja.
Und nach solchen Vorfällen denkt dann die Formel 1 auch drüber nach, halt weitere Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Das war 94 nach dem Senna-Tod, beziehungsweise das war ja nicht nur, dass Senna an dem Wochenende gestorben ist, sondern Ratzenberger auch.
Ratzenberger war im Training, Qualifying verunfallt und dann auch noch an dem Wochenende gestorben, oder?
Der ist samstags gestorben.
Ja, genau. Und sonntags fing das Rennen dann trotzdem an.
Ja.
Und dann war auch Ayrton Senna dann gestorben. Ja.
Und am Freitag flog Rubens Barrichello auch noch spektakulär ab. Und der hat allerdings Glück gehabt, der hat sich, glaube ich, nur einen Arm gebrochen. Also das war für mich das schlimmste Formel-1-Wochenende, woran ich mich erinnern kann.
Ohne jeden Widerspruch. Um auf die Saison 1989 nochmal zurückzukommen, es war eine Saison mit extrem vielen Namen. Also ich habe es auch nachgeguckt, es waren 47 Fahrer insgesamt in der kompletten Saison. Unter anderem dann auch zwei deutsche Teams, Zack Speed und Rial. Ich kann mich nur bruchstückhaft an die Zeit damals erinnern. Zum Beispiel Christian Danner, Bernd Schneider, Volker Weidler waren dabei, Joachim Winkelhock als Fahrer. Es war schon eine relativ unausgegorene Nummer damals, oder ist das falsch, was ich da denke, weil Zugspeed und Real beide nicht wirklich Chancen hatten. Ich kann mich erinnern, dass Christian Danner einmal bei einem Grand Prix Vierter geworden ist, weil alle anderen ausgefallen waren. Aber ansonsten waren diese Teams doch von vornherein chancenlos, oder?
Ja, bezogen auf die beiden deutschen Teams auf jeden Fall.
Ja.
Nur damals waren halt nicht nur 22 Fahrer am Start, sondern es waren so viele Bewerbungen da, dass es vor dem eigentlichen Training ein Vortraining gab, eine Vorqualifikation.
Genau.
Da haben sich dann, ich glaube, die besten 6 sind dann weitergekommen und die durften dann an dem richtigen Trainingsbetrieb teilnehmen. Also man hatte dann, ich glaube, 30 Fahrer, die das Training begonnen haben und 26 sind dann gestartet. Und wie gesagt, vorher sind dann schon mal welche ausgesiebt worden. Und ja, wobei damals war es aber auch relativ einfach, in Anführungsstrichen, einen Formel-1-Wagen zu bauen. Man nehme einen Cosworth-Motor, bastel sich irgendwie ein Chassis zurecht und besorgt sich irgendwo ja Geld, setzt jemanden rein und fertig ist die Laube, ne? Also
ja.
Und da gab es dann halt Teams, die das probiert haben. Dazu gehörte auch Rial. Das gehört ja dem oder gehörte damals dem Günther Schmidt. Das ist eine Felgenfabrik gewesen. Ja. Und dieser Günther Schmidt, der war ein paar Jahre vorher schon mal in der Formel 1 aktiv als ATS.
Ja.
Ist auch eine Felgenfirma. Ja, aber wie du schon sagtest, die Erfolge waren relativ gering. Zugspeed war da noch eine ganz andere Nummer. Zugspeed hat ja einen großen Namen im Tourenwagensport.
Mhm.
Die haben halt, waren Ford-Tuner und haben halt recht erfolgreich Escorts und Capris eingesetzt. Und die haben das Auto komplett selbst gebaut. Das heißt, eigenes Chassis, eigener Motor. Die haben sich also keinen Cosworth gekauft, sondern die haben einen eigenen Motor gehabt, zumindest in der Turbozeit.
Mhm.
1989 sind sie, glaube ich, mit einem Yamaha gefahren, wenn ich mich nicht irre.
Yeah.
Yamaha-Motor. Aber ja, erfolglos.
Yeah.
Kann man nicht anders sagen. Hatte ich auch nicht wirklich irgendwo auf dem Schirm. Also deutsch hin oder her.
Yeah.
Das war mir wurscht.
Ja. Yeah. Gleich sprechen wir über das Rennen deines Lebens, in dem Fall den Grand Prix von Spa-Francorchamps. Bis gleich.
Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, 2 Stunden live auf meinsportradio.de.
Und wieder zurück bei das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Detlef, du hast als Rennen deines Lebens in diesem Fall das Rennen von Spa-Francorchamps 1989 angegeben. Warum ist es das Rennen deines Lebens?
Es war der erste Grand Prix, den ich live an der Strecke gesehen habe. Und die erste Begegnung mit Formel 1 Autos, also wo ich sie zum ersten Mal in Aktion gesehen habe, die ist immer noch auf meiner internen Festplatte im Gehirn abgespeichert.
Ja.
Dazu vielleicht die Vorgeschichte beziehungsweise den Tag kurz bis halt zu dieser ersten Begegnung. Also ich habe mich relativ kurzfristig entschieden, hinzufahren mit einem Kumpel. Ich glaube, das haben wir erst freitags besprochen.
Mhm.
Mit anderen Worten, wir hatten logischerweise auch keine Karte, was damals auch nicht notwendig war.
Yeah.
Also man bekam immer Eintrittskarten vor Ort. Ein gemeinsamer Bekannter war schon in Spa, das wussten wir. Der brauchte überhaupt keine Karte, weil der immer über den Zaun geklettert ist und dann ja das ganze Wochenende da auf dem Gelände kampierte.
Yeah.
Der hat halt gesagt, ja, kommt halt vorbei, hat uns dann eine Zeit gesagt, wo wir uns dann treffen konnten. Und wir sind dann morgens losgefahren, ich glaube so gegen 7:30 oder so. Das Wetter war so la, wie es halt so in Mitteleuropa Ende August ist. Also
ja, vor allen mal wieder. Vor allen Dingen Spa hat doch gerne auch mal Regenrennen, oder?
Oh ja.
Ja.
Und wir kamen dann in die Nähe von Spa und haben uns dann halt mal so informiert, wie es mit dem Wetter aussieht, hatten einen englischen Militärsender an und der brachte dann in der Wettervorhersage den Satz Rain at times. Das ist bei uns jahrelang ein stehender Ausdruck gewesen für wir kriegen sowas von den nassen Arsch. So war es dann übrigens auch.
Ja.
Also wir sind da angekommen, weiß nicht, kurz vor Mittag, 11:30 oder so. es regnete, es war windig, es war kalt und wir waren nicht so wirklich darauf vorbereitet, auch ein bisschen dumm. Also ich hatte eine modische Lederjacke an, genauso modische Slipper und natürlich einen Regenschirm, was man natürlich braucht.
Ja.
Ja, wir haben dann unseren Bekannten da getroffen und der hat uns dann gesagt, wo man sich das Rennen am besten anguckt. Und wir sind dann so langsam in die Richtung gegangen, an der langen Geraden, an der Kemmel-Geraden. Das ist die Gerade nach der Eau Rouge, weil man da halt ja am besten gucken kann. Da sieht man die Autos zwar nur geradeaus fahren, aber wir haben diesen Tipp halt dann angenommen und haben uns das Rennen da angeguckt. Mhm. Mittlerweile war mein Schirm durch eine Windböe schon defekt. Den habe ich dann sofort weggeschmissen. Mit anderen Worten, ich stand jetzt dann so im Regen, wie die meisten anderen übrigens auch.
Ja, mit Lederjacke und Slippern.
Ja, war ganz, ganz toll. Also es war auch unheimlich warm, also so grob geschätzt so 12, 13 Grad.
Ja.
Windig. Also fantastisch.
Da erzählt man noch jahrelang später gerne von. Ne?
Also als wir das überstanden hatten, haben wir gesagt, okay, schlimmer wird's eh nicht mehr. Ja, und dann so gegen 12:45 hörten wir dann zum ersten Mal aus den Boxen, dass die Autos angelassen wurden. Wobei man da sagen muss, wir standen so, ich schätze mal, 1,5, vielleicht sind es auch 2 Kilometer Luftlinie von den Boxen entfernt. Und man konnte die Motoren also sehr gut hören. Da haben wir schon gedacht, oh, das wird laut. Mhm. Ohrenstöpsel haben wir natürlich auch nicht dabei gehabt, weil wir waren ja komplett ahnungslos, wie laut die Dinger wirklich sind.
Ja.
Und um 13:30 macht dann die Boxengasse auf und die Autos können dann halt einmal um die Strecke rumfahren in die Startaufstellung. Mhm. Und dann kam halt diese erste Begegnung mit Formel 1 Autos und da kamen dann auf einmal 5 Autos, die man mit einem Handtuch zudecken konnte, diese Gerade entlang gefahren. Und damals war Spa in großen Teilen noch öffentliche Landstraße, die nur abgesperrt war. Und diese Kemmel-Gerade war eine Landstraße. Also ein bisschen breiter als eine normale Landstraße, aber halt Landstraße. Mhm. Und da kamen jetzt also 5 Autos im Nassen mit einem irren Speed, also teilweise zu 2, zu 3 nebeneinander an uns vorbeigefahren. Und ich dachte mir, Jungs, das ist noch nicht das Rennen. Was soll das denn werden? Und dieses Bild, das ist also drin im Hirn. Also ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt das, was ich noch gebraucht habe. Und ich bin ganz bestimmt nicht das letzte Mal bei einem Formel-1-Rennen. Und das ist das, was ich haben muss.
Also dir ging es gar nicht so groß um die Namen, sondern du wolltest dieses Erlebnis haben, mal an dieser Rennstrecke zu stehen und mal den Jungs da einfach mal beim Fahren zuzugucken, fahrerunabhängig.
Ich war damals schon Senna-Fan.
Ja.
Aber es ging halt hauptsächlich um das Erlebnis, halt mal an der Strecke zu sein. Also das ist einmal das Geräusch, das wir halt ungefiltert in unsere Ohren reingelassen haben. Mhm. Das tut auch ziemlich weh.
Ja.
Und es ist auch das ist der Geruch auch. Also so Rennwagen, die riechen einfach anders als normale Straßenautos, wenn die an einem vorbeifahren. Und das ist halt das, was mir auch heute noch eigentlich mehr bringt als irgendwelchen Fahrer. Also das Gefühl für die Autos.
Ja.
Das ist eigentlich die Hauptsache.
Ja, wunderschön. Wenn wir zum Rennen kommen, also 14 Tage vorher hatte Nigel Mansell den Grand Prix in Ungarn gewonnen. Und im Training hatte dann Ayrton Senna von diesem Rennen gewonnen und das vor Prost und Gerhard Berger, und im Rennen war dann Gerhard Berger relativ früh ausgeschieden und am Ende gewann Ayrton Senna das Rennen vor Alain Prost und Nigel Mansell. Hast du viel davon mitbekommen, oder also wusstest du immer, wie es steht, oder war das irgendwann, weil es ja dann auch Überrundungen gibt und gab, war man dann so ein bisschen überfordert mit dem Stand? Weil ich meine, damals gab es ja noch nicht diese Informationsquellen, die es jetzt heutzutage gibt mit Smartphone etc., sondern man war auf andere Quellen angewiesen.
Also man musste schon sehr aufmerksam sein, um das Rennen komplett zu verfolgen. Gut, die ersten 2, 3, das geht noch relativ einfach.
Ja. Yeah.
Ich meine sogar, man konnte den Streckensprecher relativ gut verstehen. Was es aber nicht gab, war irgendwie eine Großleinwand oder so. Jedenfalls nicht da, wo wir gestanden haben. Mhm. Dazu muss ich sagen, das Rennen war auch so im Nachhinein eigentlich relativ langweilig. Also da passierte jetzt nicht wirklich viel an Verschiebungen. Also Senna ist halt von 1 losgefahren und hat das Rennen dann auch gewonnen.
Ja.
Das war jetzt für mich als Senna-Fan erstmal dann das Wichtigste, dass er das Rennen dann auch gewonnen hatte. Aha. Gott sei Dank hat übrigens der Regen dann auch nachgelassen. Also der englische Wetterbericht hatte dann doch recht. Es hat also nicht die ganze Zeit geregnet, sondern die Strecke trocknete zum Schluss sogar wieder ab.
Ja.
Und wir sind vor Rennende schon wieder zurück Richtung Start und Ziel und Richtung Rouge gegangen, weil wir halt mal sehen wollten, wie Formel-1-Autos da so durchfahren. Mhm. Das ist dann noch schon wieder eine andere Nummer. Also die Strecke war da zwar noch so ein bisschen feucht, aber das ist schon beeindruckend. Also wie die Autos durch diese Senke durchfahren und dann diesen Berg, der übrigens sehr steil ist, das kommt im Fernsehen übrigens nicht so rüber,
ja.
Da hochfahren. Also das ist schon beeindruckend. Früher war es noch beeindruckender als heute, weil heute gibt es links und rechts asphaltierte Auslaufzonen, die gab es damals nicht.
Ja.
Also Herrschaften mussten da also wirklich auf der Strecke bleiben.
Also ihr hattet die Möglichkeit, jederzeit dann auch weiterzugehen, oder? Also keine Begrenzung von irgendwie, dass ihr einen bestimmten Bereich nicht entern durftet, weil wegen Ticketvorgaben, oder war das?
In dem Jahr noch nicht, nein. Also wir hatten damals halt General Entry, nenne ich es jetzt mal. Und damit konnte man jeden Bereich der Strecke, der halt freigegeben war, besuchen. Mhm. Wollte man auf der Tribüne, musste man extra bezahlen, aber da hatten wir kein Interesse dran.
Wie viel hat die Karte damals gekostet?
Das waren keine 100 D-Mark.
Ja.
Also so knapp an die 50 Euro
ja.
für den Sonntag. Das war eigentlich noch relativ preiswert.
Ja, das geht doch, oder?
Ich glaube, ein Jahr oder 2 Jahre später habe ich dann schon 160 D-Mark bezahlen müssen und hatte nicht mehr die Möglichkeit, überall hinzugehen. Beziehungsweise doch mit für 160 D-Mark schon. Aber eine Karte für 120 oder für 100 D-Mark hätte ich halt nur an die lange Gerade gehen können. Und in den Folgejahren habe ich es dann halt auch mal an anderen Stellen probiert,
zuzuschauen.
Und habe seitdem eine Lieblingsstelle in Spa-Francorchamps. Und das ist die Doppellinks von Pouhon. Da geht es den Berg runter und die Autos fahren mit 230, 240 halt durch diese Linkskurve durch. Und die ist weit davon entfernt, voll zu gehen. Mhm. Und das ist sogar noch interessanter als Rouge.
Ja, also wir brauchen uns nichts vormachen. Spa-Francorchamps ist schon eine sehr, sehr anspruchsvolle Strecke.
Ja, also das ist auch eine Naturstrecke. Also da ist nicht irgendwie ein Gelände Asphalt planiert worden,
ja.
Sondern das ist halt in die Landschaft reingebaut. Dazu muss man allerdings auch wissen, das ist aus der Historie geboren, weil das war früher eine komplette Straßenrennstrecke, die mal ursprünglich 14 Kilometer lang war, ultra schnell, also die hatte kaum Kurven. Und wenn, dann waren das sehr langgezogene. Und Ende der 70er hat man dann eine, ich nenne sie mal Kurzanbindung, gebaut, sodass die Strecke dann halt nur noch in Anführungsstrichen 7 Kilometer lang war. Mhm.
Detlef, wir reden gleich noch ein bisschen weiter über Spa-Francorchamps 1989 und wie die Formel-1-Saison dann auch ausgegangen ist. Bis gleich.
Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens. Detlef, das Rennen hatte Ayrton Senna gewonnen, also das ist eigentlich so ausgegangen, wie du es gewollt hast, weil Senna ja war ja dein Lieblingsfahrer. Hast du schon gedacht, Mensch, das mache ich wieder, oder war das wetterbedingt dann doch eher miese Laune?
Also nach dem Rennen haben mein Kumpel Dorsten und ich gesagt, wir fahren nie wieder nach Spa, ja, weil wir waren wirklich komplett nass.
Ja.
Ja, meine Lederjacke hat glaube ich eine Woche gebraucht, bis sie einigermaßen trocken war, und meine Schuhe habe ich zu Hause gleich weggeschmissen. Also die wollte ich dann auch nie wieder,
ja,
nie wieder anziehen.
Ja.
Für die folgenden Rennen waren wir dann immer sehr gut ausgerüstet. Also ich hatte immer einen Rucksack dabei mit Regenklamotten, mit allem, was man so braucht. Das ist mir so nie wieder passiert. Also
ihr seid natürlich wieder hingefahren, oder?
Wir sind natürlich die nächsten Jahre immer wieder nach Spa gefahren.
Natürlich.
Hatten Glück, die nächsten beiden Jahre waren trocken.
Ja.
Und 92 waren Mischverhältnisse, da hat es, glaube ich, anfangs ein bisschen geregnet. Und dann trocknet es ab. Da hat dann ein gewisser Schuhmacher, oder wie der hieß, gewonnen.
Ja, so ein Mittelklassefahrer aus Deutschland.
Ja, das war so ein Deutscher.
Aus,
ja,
Kerpen.
Kerpen, genau.
Ja. Detlef, wir müssen über den Rest der Saison noch sprechen, weil es war damals eine relativ knappe Geschichte zwischen Senna und Prost, die ja, was du schon am Anfang der Sendung gesagt hast, die nicht unbedingt beste Freunde waren und im gleichen Auto noch gesessen haben und dann auch um die Weltmeisterschaft gekämpft haben. Es gab dann dieses Rennen in Suzuka, ich glaube, es war 2 oder 3 Rennen vor Schluss, wo sich dann die Weltmeisterschaft entschieden hat. Dann auch Alain Prost hatte dann die WM gewonnen. Und erzähl mal gerade, wie es dazu gekommen ist.
Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob es das drittletzte oder zweitletzte Rennen war. Jedenfalls die Ausgangssituation
war das vorletzte übrigens.
Ja, mhm. Die Ausgangssituation war so, Senna musste das Rennen gewinnen, um überhaupt noch eine Chance auf die WM zu haben. Und ja, dann kam es ein paar Runden vor Schluss halt zu einem Überholversuch von Senna gegen Prost vor der Schikane vor Start und Ziel in Suzuka. Und ich habe diese Szene jetzt mittlerweile dutzende Male gesehen. Für mich hat Prost die Kollision wissentlich herbeigeführt. Also er zog in die Kurve rein, wo noch keine Kurve war. Senna war neben ihm, zwar nicht Vorderrad neben Vorderrad, aber er war halt daneben. Mhm. Es gab eine leichte Kollision. Beide blieben stehen. Prost stieg aus, weil er wusste, Senna kommt nicht ins Ziel, gewinnt das Rennen nicht, alles ist gut. Senna war aber so ausgefuchst, der ließ sich wieder anschieben, setzte das Rennen fort, musste sogar noch in eine Box, Frontflügel wechseln,
ja,
und hat dann tatsächlich auf der Strecke das Rennen gewonnen. Er hat so also den Nannini noch eingeholt und überholt,
ja,
hat das Rennen gewonnen, und dieser Sieg ist Senna aber aberkannt worden mit der Begründung, dass er abgekürzt hat. Er ist halt nicht durch die Schikane gefahren, sondern er hat den Notausgang benutzt. Dazu muss man allerdings wissen, dass der FIA-Präsident Franzose ist. Der Herr Balestre.
Ja.
Eine ziemlich schmierige Gestalt, kann man ja nicht anders sagen. Also dagegen ist Bernie Ecclestone, also ein Engel, ehrlich.
Ja.
Ist so. Also Balestre ging gar nicht.
Ja.
Der hat die Formel 1 als sein Eigentum angesehen und ich kann hier machen, was ich will. Ja. Wie gesagt, Senna wurde disqualifiziert, dadurch war Prost Weltmeister. Und das Ganze hatte dann aber ein Nachspiel, und zwar 12 Monate später.
Erzähl nochmal gerade, wie es 12 Monate später dann ausging.
Da war die Ausgangslage genau andersrum. Prost musste das Rennen gewinnen.
Ja. Yeah.
Prost und Senna standen in der ersten Reihe. Senna hatte die Pole Position und musste seiner Meinung nach auf der schlechteren Seite starten. Das hat wieder mal der Herr Balestre angeordnet, dass da nichts geändert wurde oder dass der Bullsitter halt auf der Außenseite starten muss. Ja, nee, auf der Innenseite, so.
Mhm.
Dann kam der Start und ja, Senna hat dann Prost kalt lächelnd in der ersten Kurve abgeschossen.
Also eigentlich war es noch eine Feindschaft, wie man sie sich nicht besser vorstellen kann, oder?
Ja, wobei diese Nummer von Senna, die war so also ein bisschen gefährlicher als das, was Prost gemacht hat, ja, weil das nicht bei 100 passiert ist, sondern bei 250. Er ist ihm also wirklich ins Auto gefahren, hat ihn abgeschossen, ist ausgestiegen, hat seinen Helm abgesetzt, ist zurück zur Box gegangen und hat gesagt, so, jetzt bin ich Weltmeister. Und für Senna war das damals vollkommen in Ordnung, weil das...
Ein Jahr vorher ist anders umgegangen. Also diese Nummer mit, dass Senna disqualifiziert wurde, obwohl er sich anschieben lassen musste, obwohl er den Frontflügel wechseln musste, er hat es ja dann sportlich quasi noch geschafft. Also das stinkt ja geradezu nach Betrug, oder?
Ja, das ist so. Muss man so stehen lassen. Gut, das, was Senna natürlich ein Jahr später gemacht hat, wenn er das heute machen würde, würden ihm wahrscheinlich sämtliche Punkte aus der Saison gestrichen, weil das war schon hochgradig gefährlich. Und ich habe damals, als ich das Rennen gesehen habe, auch gedacht, oh nein, nicht so, weil das war nicht nötig. Dazu muss man wissen, die fuhren aber 90 auch nicht mehr im selben Team, also Prost vor Ferrari. Und Senna vor McLaren.
War vielleicht dann auch besser so, ne?
Ja.
Ja. Detlef, diese Erinnerung an 1989, das hat mir großen Spaß gemacht. Wir sind am Schluss dieser Sendung angekommen. Ich glaube, 1989 war tatsächlich nicht nur weltpolitisch gesehen ein sehr wichtiges Jahr, sondern auch in der Formel 1 ist es hoch hergegangen. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Erinnerungen, die du mit uns geteilt hast.
Gerne.
Wenn ihr über das Spiel eures Lebens berichten wollt, egal welche Sportart, meldet euch bei uns auf der Facebook-Seite www.facebook.com/meinsportradio. Schreibt uns an, sagt uns, was das für ein Spiel ist und wir reden gerne mit euch darüber. Holt euch gerne auch die App in Android und in iOS. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, das Spiel meines Lebens. Und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.